Ich habe gleich am Anfang nach meiner Diagnose gesagt, ich habe keinen Bock zu sterben. Ich muss jetzt kämpfen. Und ich hatte eigentlich vor, mich nach meinem Studium zu belohnen und nach Indonesien zu fahren. Und nach der Diagnose war das Erste, was ich gesagt habe, boah, scheiße, ich war noch nicht in Indonesien. Und bevor ich nicht in Indonesien war, werde ich diesen Löffel nicht abgeben.
Und mit dieser Kampfansage hallo zum Podcast 3x180 Grad, Folge 5. Ich bin Luisa und ich freue mich, dass ihr Susannas Geschichte bis hierher schon begleitet habt. Wir sind jetzt im Jahr 2017 angekommen. Genauer gesagt im Februar 2017. Ein sehr wichtiger Monat in Susannas Leben. Denn für sie wird ein Traum wahr. Susanna fliegt tatsächlich nach Indonesien.
Nachdem wir dann mit der Immuntherapie angefangen haben und ich plötzlich immer stabiler geworden bin und auch wieder aktiver werden konnte, raus aus dem Rollstuhl, wieder erste Schritte alleine gehen, war es dann tatsächlich der Benny wieder, der gesagt hat, so, und jetzt fliegen wir nach Indonesien. Wir haben uns das dann ein bisschen luxuriöser planen lassen. Also wir haben es nicht auf eigene Faust nur mit dem Rucksack gemacht, sondern haben die Dinge, die mir besonders wichtig sind, in Bausteinen von einer Agentur planen lassen und haben die Luxusvariante gemacht mit eigenem Fahrer und solche Dinge, um einfach die Situation ein bisschen zu entschärfen und entspannter reisen zu können, damit es überhaupt möglich ist. Ich hatte aber im Vorfeld viel erledigt mit meiner Ärztin. Ich muss auch sagen, es war am Anfang, als ich ihr gesagt habe, ich möchte nach Indonesien, hat sie mich auch ein bisschen angeguckt und hat gefragt, ob das denn sehr dringend ist und ob ich mir da sicher bin. Und dann habe ich gesagt, ja, es ist sehr dringend und es gibt keine andere Option. Also es wird passieren. Und dann haben wir einen sehr guten Weg gefunden. Ich hatte zum Beispiel genügend Medikamente dabei für alle möglichen Schmerzsituationen in verschiedenen Kombinationen. Da ging mir mal kurz der Stift, als ich dann am Flughafen stand und irgendwie, ich hatte ja Betäubungsmittel dabei und es hieß, Betäubungsmittel fallen unter Drogen. Und dann dachte ich mir nur, okay, gut, aber ich habe halt keine Alternative gehabt, ich habe sie gebraucht. Man macht sich freilich schon Gedanken drum, was ist denn, wenn da jetzt was passiert, aber man weiß ja nicht, ob was passiert. Soll man dann daheim bleiben, weil man die Sorge hat, es könnte ja was passieren? Ich habe schon genug Sorgen, ich brauche nicht auch noch Phantomsorgen. Und ich hätte definitiv, wenn ich darauf verzichtet hätte, hätte ich was verpasst. Und ich würde etwas ganz Wichtiges vermissen. Und da war die Priorität eine völlig andere. Das musste sein. Das musste auch sein, um Seelenfrieden zu bekommen. Weil irgendwann mal müssen wir alle loslassen und es lässt sich leichter und entspannter loslassen, wenn man die wichtigen Dinge gemacht hat und nicht das Gefühl hat, hätte ich doch bloß. Weil dann ist es okay. Dann ist es gelebt.
Die Indonesienreise ist für Susanna eines dieser wichtigen Dinge. Und deshalb kann sie sich noch an sehr vieles sehr genau erinnern.
Es ist eine der Reisen, die ich am detailliertesten in Gedanken behalten habe und von der ich noch viele kleine Facetten mir hauptsächlich gemerkt habe. Ich habe mir tatsächlich hauptsächlich die kleinen Dinge gemerkt, die passiert sind und nicht die großen Erlebnisse. Und ich erlebe Dinge mittlerweile intensiver. Also ich nehme sie auch anders wahr. Es ist nicht mehr so, dass ich ein Programm durchziehe und es war halt schön, sondern ich zehre sehr von den kleinen Sachen und ich weiß sie absolut zu schätzen.
Und weil diese Reise so ein wichtiger Meilenstein in Susannas Kampf gegen den Krebs ist und weil der Wunsch nach dieser Reise sie ja auch am Leben gehalten hat, widme ich ihr diese Episode ganz allein. Also, fliegen wir mal mit Susanna zusammen nach Indonesien.
Ich konnte ja bis zu dem Tag, an dem wir geflogen sind, konnte ich nicht glauben, dass das jetzt wirklich passiert. Und wir waren viel zu früh in Frankfurt am Flughafen und sind noch stundenlang am Flughafen rumgelungert. Und dann saßen wir da in diesem Flugzeug und dann geht es jetzt los nach Indonesien. Und ich konnte das gar nicht glauben, dass das klappt, weil immerhin bin ich ja vor einem halben Jahr quasi noch gestorben. Und jetzt ist es soweit. Es war so ein richtig krasses Wechselbad der Gefühle. Also ich weiß gar nicht, ob ich geheult habe. Vermutlich habe ich schon geheult. Aber das habe ich ausgeblendet. Der erste Stopp war Medan, also Sumatra, weil für mich Indonesien immer für Orangutans stand. Und ich liebe Affen und ich liebe Orangutans. Und mir war immer bewusst, dass wir ja ihren Lebensraum zerstören und dass es nicht für immer Orangutans geben wird. Und dass die Wahrscheinlichkeit, dass man die in 20 Jahren nochmal sieht, wirklich gering ist. Deswegen war das das Allerwichtigste für mich, dass ich die Möglichkeit nutzen wollte, wilde Orangutans zu sehen. Und als wir dann endlich am Gunung Leuser Nationalpark angekommen sind, hatten wir so eine Hütte genau am Eingang des Dschungels. Und du hast dann überall schon die Makaken gehört und da waren ja alle möglichen kleinen Tiere unterwegs und es war, ich habe noch nie so viel Grün gesehen. Und da war es dann das erste Mal so richtig real. Also ich bin jetzt da und es passiert jetzt. Und krass. Am Tag drauf sind wir dann in diesen Nationalpark, weil wir ein Orangutan-Trekking gemacht haben. Und da sind wir dann ein bisschen rumgelaufen und haben am Anfang nicht gedacht, dass wir da irgendwie einen Orangutan sehen. Und haben auch relativ lang gebraucht, bis dann irgendwie mal klar war, was wie wo sein könnte. Und dann ging es ganz schnell. Dann hat er zu uns gesagt, ja komm, wir gehen jetzt mal da vorne hin und da bleiben wir jetzt stehen. Und dann hast du von Weitem aus den Baumkronen gesehen, wie sie so richtig langsam angeschaukelt gekommen sind. Und das ist ein krasses Gefühl. Also du hörst sie nicht und du siehst nur am Anfang, wie so ein kleiner Punkt immer näher kommt. Oh, da war ich total überwältigt, als sie dann so nah waren, dass du im Prinzip 2 Meter von ihm weggestanden bist. Da ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Das habe ich erst gar nicht realisieren können. Ich bin dann da gestanden und dachte nur, krass, Wallach, jetzt passiert das echt. Und dann haben wir noch viele gesehen. Also dann kam auch eine ganze Gruppe. Und irgendwann kamen die und es ist ja immer nicht so ganz klar, wie die gerade drauf sind und so. Und du musst ja mal ein bisschen Abstand halten. Und dann hat unser Guide zu uns gesagt, naja, jetzt kommen sie, die kommen von da und alle darüber. Und irgendwie hat es der Benny nicht schnell genug gecheckt und dann sind die gekommen und er stand aber noch völlig woanders als wir. Und der Affe ist an ihm vorbei, total ruhig und entspannt und hat ihn an der Hand genommen und mitgenommen. Also der hat einfach nach seiner Hand gegriffen und ihn ganz entspannt hinter sich hergezogen. Zu unserer Gruppe. Und das war so krass. Also das ist ein Erlebnis, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Susanna ist also hin und weg. Von der Tatsache, dass sie in Indonesien ist. Von dem Land, den Orang-Utans und all den anderen Eindrücken. Von Sumatra geht es weiter nach Java, wo sie die meiste Zeit ihrer Reise verbringen. Auch einen kleinen Abstecher nach Bali machen die beiden. Und dort ist dann ausnahmsweise mal Susanna diejenige, die auf Benny aufpassen muss.
Dummerweise hat der Benny sich einen Keim eingefangen beim Essen. Also der hatte eine Salmonellenvergiftung. Und da waren wir dann im Krankenhaus. Und es war das erste Mal, dass ich mich kümmern musste und er nicht. Es war eine ganz krasse Erfahrung eigentlich, weil sonst war immer derjenige, der bei mir am Bett gesessen ist. Und jetzt war es plötzlich ich. Und ich habe da aufgepasst wie ein Luchs, damit da ordentlich desinfiziert wird und solche Sachen. Der medizinische Standard ist ja völlig anders. Und da hatte ich schon viel Angst um ihn währenddessen.
Als letzten Halt besuchen Susanna und Benny per Bootstour die Inseln Rinscha und Komodo, um dort die berühmten Komodo-Warane anzuschauen. Bei strahlendem Sonnenschein kommen die beiden auf der Insel Rinscha an. Und im Nachhinein gefällt ihnen diese Insel auch viel besser als das eigentliche Ziel Komodo.
Wir sind auf dem Rückweg, sind wir dann noch am Pink Beach vorbeigekommen. Und dann hat unser Guide schon immer so besorgt in den Himmel geguckt und hat uns dann zurückgerufen und hat gesagt, wir müssen jetzt los, weil das Wetter ist nicht so gut. Unser Boot, das war ein Klotok und das sind diese Hausboote. Und im Prinzip war es aus Brettern zusammengenagelt. Ich habe in der Früh, als wir losgefahren sind, habe ich noch gesagt, aha, gibt es ja eigentlich eine Toilette auf dem Boot? Und dann habe ich gesagt, ja, da hinten ist eine. Und ich habe für mich also irgendwie abgespeichert, ja, wenn eine Toilette auf dem Boot ist, dann muss es ja ein gutes Boot sein. Und dann war das klar. Und dann sind wir los und dann hat es angefangen zu regnen. Wir sind ja den gleichen Weg zurückgefahren. Und das, was vorher wunderschön war plötzlich mitten im Sturm. Und wir waren im Auge von diesem Sturm. Und um mich rum war gefühlt Tod, Hass und Verderben. Es hat so schlimm geregnet und dieses Boot hat hin und her gewackelt. Am Anfang saßen wir noch vorne und dann hat uns die Crew gebeten, dass wir doch bitte in den geschlossenen Teil des Bootes gehen sollen. Dann haben sie auch die Tür zugemacht, dass wir nicht so wirklich was sehen können. Aber die Verschläge hatten halt so breite Spalten, das heißt, du konntest immer rausschauen. Und da, wo du am Anfang so viele schöne kleine Inseln gesehen hast, hast du nichts mehr gesehen außer Nebel. Und dann hat dieses Boot so schlimm in den Wellen geschaukelt, dass immer das Wasser an der Reling hochgeschwappt ist, an diesem Holzverschlagsding. Und der Tourguide ist immer mal vorbeigelaufen, hat immer den Daumen reingehalten und wie ein Wahnsinniger gelächelt und hat ihm gesagt, it's okay. Aber ich habe ihm kein Wort geglaubt. Und dann hat es auch immer geblitzt und gedonnert und ich saß dann irgendwann schon da und habe nur noch die Hand an die Stirn, habe nach unten geschaut und habe tatsächlich angefangen zu beten und mir gedacht, oh Scheiße, hier werde ich sterben. Wir kommen nie aus diesem Sturm raus. Wir müssen 4 Stunden in diesem Sturm rumfahren und wir sind mittendrin. Ich habe es geschafft, ein paar Mal nicht zu sterben, obwohl es echt nah dran war. Und dann sagt meine Mutter davor noch zu mir, ja, bist du dir sicher, Indonesien, ist das nicht noch zu viel? Und dann sterbe ich in Indonesien auf einem Boot? Oh Gott, bitte nicht. Und ich habe dann nur da vor mich hingebetet und habe auch mit dem Benny nicht mehr gesprochen. Er durfte mich auch nicht wirklich ansprechen, weil ich echt Angst gehabt habe. Ich dachte, ich sterbe jetzt auf diesem Boot. Und der Benny hat noch zu mir gesagt, naja, weißt du, solange die Crew ruhig ist, ist alles gut. Erst wenn sie anfangen zu schreien, dann weißt du, die Scheiße ist am Dampfen. Und es hat ungefähr 5 Sekunden gedauert. Da knallt ein Glas auf den Boden, du hörst die Scherben splittern und plötzlich und ich dachte, oh Gott, ich sterb hier. Ich habe dann versucht, meine Gedanken zusammenzuhalten, ne, und irgendwie da durchzukommen und auch mal an was Schönes zu denken. Es war schwierig, aber ja. Und immer, wenn der Benny angefangen hat zu reden, habe ich immer nur mit der Hand abgewunken und den Kopf weggedreht.
Aber ihr könnt's euch denken, die beiden überstehen die Fahrt. Auch wenn Susanna vielleicht nicht mehr daran geglaubt hat. Und besonders dieses letzte Ereignis zeigt Susanna, wie sehr sich ihre Ansichten verändert haben seit der Diagnose.
Und ich fand dann im Nachhinein die Erkenntnis so krass, ich habe das immer noch als sehr schönes Erlebnis in Gedanken behalten, weil ich Rinscha toll fand. Und da ist mir eigentlich bewusst geworden, wie positiv ich mittlerweile denke, weil wir sind ja mit diesem Boot 4 Stunden gefahren, weil wir eigentlich nach Komodo wollten. Und Rinscha war ja nur ein Zwischenstopp. Und dann waren wir auf Komodo, waren super enttäuscht. Und was wäre denn gewesen, wenn ich nur daran gedacht hätte, wie enttäuschend es war, dass ich 4 Stunden nach Komodo gefahren bin, damit es da scheiße ist. Dann wäre ich vielleicht auf diesem Ding gestorben und hätte mich nur geärgert. Und meine letzten Stunden wären einfach negativ gewesen. Und trotzdem habe ich aber diesen Trip als höchst abenteuerlich, aber auch als wunderschön in Erinnerung. Also wenn ich daran zurückdenke, konzentriere ich mich auf Rinschau und auf den Pink Beach und auf die schöne Hinfahrt. Das war auch ein Punkt, an dem ich gemerkt habe, okay, mein Mindset hat sich geändert. Früher hätte ich das nicht so gemacht. Früher hätte ich mich geärgert, dass ich extra dahin geflogen bin. Ich meine, ich bin extra wegen Komodo nach Flores geflogen, um das alles zu machen. Und da hätte ich mich wahnsinnig drüber geärgert, was es für eine verschwendete Zeit war. Es hat viel geändert. Also da ist es mir dann auch mal so richtig bewusst geworden.
Susanna ist also tatsächlich nach Indonesien geflogen. Und diese Reise hatte ja auch gezeigt, wie sehr sich ihr Mindset seit der Diagnose schon verändert hat. Ich finde, das hat man in jedem einzelnen Satz ihrer Erzählungen ziemlich gut raushören können. Und Susanna konnte viele ihrer Sorgen einfach mal für ein paar Wochen vergessen. Und weil ich das so schön fand, gibt es in der nächsten Folge mehr von Susannas Good Life, wie sie es gerne nennt. Denn der Krebs mag vieles in ihrem Leben bestimmen. Alles, aber sicherlich nicht.